herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgartner.
Ja, Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Und hallo zu Das auch am Mittwochabend, wie immer, live aus Norddeutschland. 4 Tore von ihr waren bei dieser Weltmeisterschaft nicht genug. Schluss für die Fußballfrauen-Nationalmannschaft schon nach der Gruppenphase. Deswegen werden wir auch über Leistungswillen mit ihr sprechen. Nationalspielerin, Champions League-Siegerin, Olympiasiegerin, Europameisterin, eine Frau, die ihren Traum erfolgreich lebt und dafür gekämpft hat und immer noch weiter kämpft. Alexandra Popp ist hier. Liebe Alexandra, ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Sag mal, frühes WM aus, dann normalerweise Rückflug Richtung Deutschland. Gott sei Dank liegen die Malediven sozusagen auf der Strecke. Wieso hast du dir ausgerechnet die Malediven ausgesucht, um nach der WM ein bisschen Urlaub zu machen?
Erstmal lag es mehr oder weniger auf dem Weg. Mhm. Sind quasi von Sydney nach Dubai und dann direkt nach Male geflogen. Und wir hatten tatsächlich praktischerweise die Möglichkeit, über den DFB auch ein bisschen solche Strecken abfliegen zu können, wenn wir sofort in den Urlaub wollten. Und da war das ganz praktisch.
Malediven ist ja eher, sage ich mal, so als Paradies für Sonnenanbeter, für Ruhe, für Tauchen bekannt. Was hast du gemacht die ganze Zeit da?
Ungefähr genau das.
Ach so, okay.
tatsächlich, ja, nichts. Wirklich mal abgeschaltet, Handy mehr oder weniger aus. Ich war auch schnorcheln, habe mich einfach in die Sonne gehauen, um das Jahr und da generell dann natürlich auch die letzten Wochen, was das Turnier dann noch anging, einfach mal Revue passieren zu lassen. Und das musste auch erstmal ankommen. Also die ersten Tage waren fürchterlich. Man konnte es nicht so ganz begreifen, was da eigentlich passiert ist die Tage zuvor. Und von daher war es extrem wichtig für mich, einfach mal niemanden zu sehen, niemanden zu hören, nicht großartig zu reden. Und es tat mir sehr gut.
Ja, über diese Fußball-Weltmeisterschaft werden wir natürlich gleich noch ausführlich sprechen.
Schade.
Aber dieses, digitale Entgiften, Digital Detox, mhm. Also mal Handy ausmachen, kein Social Media. Social Media macht Spaß. Wir haben eben gerade bei Instagram haben wir uns verbunden und haben da was aufgenommen, logischerweise. Aber es tut auch mal gut, eine Pause zu haben davon, ne?
Ja, absolut. Ich bin grundsätzlich eigentlich kein großer Freund von Social Media, muss ich sagen. Aber gehört leider Gottes mittlerweile dazu. Aber auch da wirklich mal rauszukommen, wegzugehen aus diesem ganzen Social Media Kram. Mhm. Ist, kann man fast auch sagen, ein bisschen Balsam für die Seele. Und weil da ja manche Kommentare und so weiter auch zu lesen sind, die sind teilweise auch unter der Gürtellinie. Und von daher muss ich das nicht immer haben.
Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist.
Ich freue mich auch.
Nationalspielerin oder Fußballspielerin des Jahres. Gerade frisch, ist 2-3 Tage, ist das ganze Thema alt.
Danke.
sag mal, wie sehr entschädigt so eine Auszeichnung dann doch für das nicht so dolle Abschneiden bei der Weltmeisterschaft?
Gar nicht.
Okay, danke.
Um ehrlich zu sein, gar nicht. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir sind die mannschaftlichen Erfolge wesentlich wichtiger als irgendwelche Einzeltitel. Und natürlich ist es am Ende schön und das macht mich auch stolz und es ehrt mich auch, dass die Leute sehen, was ich in dem letzten Jahr für eine Leistung erbracht habe. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Aber am Ende habe ich von 4 möglichen Titeln eigentlich nur einen geholt und mit meinen Mannschaften. Und das ist dann ein bisschen wenig.
Ja, und diese Weltmeisterschaft, du hast vorhin schon erzählt, Malediven, da bist du ein bisschen runtergekommen, hat's mal Zeit, das alles auf dich wirken zu lassen. Was für ein Gefühl hast du diesem Turnier gegenüber?
Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich nach Australien reise, einfach ein Land, wo man nicht so häufig hinkommt, und das mit positiven Gefühlen, positiven Vibe irgendwie verbinden kann. Das kann ich jetzt leider irgendwie nicht so wirklich.
Nach dem ersten Spiel sah es noch so gut aus.
Ja, das schon, aber hat, glaube ich, auch ein bisschen getäuscht, muss man auch sagen. Also ja, wir haben 6-0 gewonnen, aber man muss natürlich auch schauen, gegen wen war es. Und man muss auch kritisch drauf schauen, wie haben wir denn trotz alledem gespielt. Und auch in dem Spiel waren wir nicht gut. Und das muss man einfach ganz klar so sagen. Da waren viele kleine Fehler auch drin, auch größere Fehler drin, die ja sogar auch die Marokkanerin Richtung Tor von uns haben kommen lassen. Und das darf dann einfach nicht passieren. Das hat sich durch das ganze Turnier gezogen. Und dementsprechend sind wir, wenn man es leider knallhart sagt, auch am Ende verdient ausgeschieden.
Was hast du denn eigentlich von den restlichen Spielen und auch vom Finale, vom Spiel um den dritten Platz, was hast du davon noch mitbekommen?
Nicht viel.
Herrlich, ich liebe das. Ich finde das erfrischend, diese Direktheit, herrlich.
Ja, gut, was soll ich sagen? Ich brauchte tatsächlich diesmal den Abstand. Also in der Vergangenheit war es so, dass ich auch eher mal genau das Gegenteil benötigt habe, dass ich mir die Spiele wirklich dann auch noch angeguckt habe, um das eher zu verarbeiten. Jetzt war es wirklich genau andersrum. Ich konnte es mir ganz, ganz schlecht anschauen, vor allem live. Also hinterher so ein bisschen die Highlights, das ging. Aber ich hätte es mir, glaube ich, auch nicht so richtig live anschauen können. Es hätte einfach noch zu weh getan, glaube ich. Und dementsprechend habe ich eigentlich gar kein Spiel gesehen. Das Finalspiel habe ich so ein bisschen halb mit einem Auge geschaut, weil ich zur selben Zeit meinem Bruder zugeschaut habe beim Fußballspielen. Und von daher.
Ja, dann hast du ja auch diesen Kuss im Grunde nur so am Rande mehr oder weniger mitbekommen und hinterher dann natürlich auch aufgetischt bekommen. Um diesen Kuss geht es jetzt.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Ja, keiner von uns war dabei, logischerweise. Aber natürlich gerade das eben zuletzt gesehene Video aus dem Bus, das zeigt ja schon eine Fröhlichkeit und nicht unbedingt eine Empörung. Was löst das in dir aus, jetzt auch diese Bilder zu sehen und zu sehen, was in Spanien da alles passiert gerade?
Grundsätzlich ist es natürlich extrem schwer zu beurteilen, weil man nicht richtig in der Materie drinsteckt. Man sieht jetzt auch nur irgendwelche Bilder, irgendwelche Videos. Aber ich glaube, wir haben grundsätzlich Stellung dazu bezogen, wie wir das Ganze sehen, auch als deutsche Frauennationalmannschaft. Und ich bleibe grundsätzlich dabei, dass die Art, wie dieser Kuss da gefallen ist, war für mich nicht klar zu sehen, dass Jenny Hermoso das wollte. Und er hat sie klar rangezogen mit dem Kopf, mit den Händen. Und das ist eine Aktion, die für mich nicht geht.
Das ist in etwa auch die Stellungnahme der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft zu dem Vorfall. Da habt ihr auch viel Beifall für bekommen, muss man sagen. Klare Position. Vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen tiefer reingehen, dieses Verhältnis Aktive und auf der einen Seite und Funktionäre auf der anderen Seite. Ist da manchmal ein Ungleichgewicht?
Schwer zu sagen. Ja, vielleicht schon, wahrscheinlich schon. Das kann man natürlich schon auf der einen Seite so sagen. Aber wie gesagt, ich find's jetzt schwer, da richtig zu urteilen, weil man jetzt auch nur die Dinge irgendwie wo liest. Ich habe keinen klaren Kontakt zu Jenny Hermoso, wie es jetzt am Ende eigentlich genau vorgefallen ist. Und von daher würde ich da tatsächlich auch gar nicht so viel mehr zu sagen wollen, weil alles andere würde jetzt gegen mich verwendet werden.
Ja, du hast völlig recht. Aber man kann ja mal drüber reden, was ihr auch so in der Mannschaft sagt. Also wo man sagt, wo fängt jetzt wo ist noch Kameradschaftlichkeit dabei? Wo ist noch eine gute Beziehung dabei? Und wo fängt möglicherweise schon Sexismus an? Wo würdet ihr da oder wo siehst du da die Grenzen?
Gut, also ich glaube, wenn unser DFB-Präsident jetzt so meinen Kopf genommen hätte und mich auf den Mund geküsst hätte, dann wäre ich da definitiv auch nicht locker mit umgegangen. Im ersten Moment hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich hätte ihm vielleicht eine geklatscht oder weggeschubst. Mhm. Aber aufgrund der Situation, dass man einfach gerade Weltmeisterin geworden ist, ist man, glaube ich, auch erstmal perplex, was da gerade auch passiert ist.
Auch glücklich erstmal natürlich,
darüber liegt das Glück. Ist, ne? Absolut. Und dass es beispielsweise jetzt so ein Bussi auf die Wange gibt, das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Aber das hat es definitiv überschritten.
Jetzt muss man auch mal überlegen, wir haben da vorhin in der Redaktion drüber diskutiert. Es gibt ja auch ganz oft, gibt es ja so auch im Herrenfußball, Männerfußball, wie auch immer, sieht man ja, dann gibt es einen Klaps auf den Hintern, weißt du, zack, gibt es einen Klaps auf den Hintern, wenn ein Spieler eingewechselt wird. Ne? Da sagt ja keiner was, weil jeder sagt sich natürlich, auch das gehört dazu, so ist man damit aufgewachsen und so. Finde ich persönlich, ich habe da nicht drüber zu bestimmen, finde ich auch richtig, ehrlicherweise, laufen wir ein bisschen Gefahr auch möglicherweise da, ich weiß nicht, eine zu große Verschränkung im Kopf zu haben?
Teils, teils. Also ich finde es jetzt, wenn ich das in Männerfußball jetzt sehe, auch nicht schlimm, muss ich auch sagen. Also das würde ich jetzt auch nicht verurteilen. Ich meine, wir haben selber einen Trainer beim VfL und ich weiß, dass er das jetzt nicht macht.
Wolfsburg. Mhm.
Er würde auch nie auf die Idee kommen, dies zu tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist das, glaube ich, einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich bin, es soll aber jetzt auch nicht heißen, nur weil wir Frauenfußball spielen, dass es jetzt auch nur überall im Staff oder sonst wo auch nur Frauen gibt. Also ich meine, wir haben überwiegend in der Frauenbundesliga auch Männertrainer, die ihre Sache extrem gut machen, die eine gewisse Fachkompetenz mit sich bringen. Und am Ende soll es darum natürlich auch erstmal gehen, dass sie fachlich, dass sie sportlich voll da sind und dann auch vernünftig natürlich mit uns Frauen dann auch umgehen. Und natürlich muss man jetzt nicht jede Berührung oder sonst was auf die Goldwaage legen. Da bin ich auch völlig fein mit, aber das war definitiv nicht korrekt.
Gibt es eigentlich so einen besonderen Moment auch in der Fußballkarriere, wo du sagst, das ist so in mir drin und löst immer noch Gänsehaut aus?
Ja, tatsächlich das Tor zu unserer zweiten deutschen Meisterschaft im Jahr 2014. Das war ein Kopfballtor in der 89. Minute, was uns zur zweiten Meisterschaft beim VfL Wolfsburg gebracht hat. Wenn ich da so ein bisschen drüber philosophiere und drüber nachdenke, da kommt schon immer mal wieder auch noch Gänsehaut auf. Ja.
Kommt zumindest auch ein bisschen Gänsehaut auf bei den 4 Toren, die du bei der Weltmeisterschaft gemacht hast?
Nee, eher nicht.
Ein bisschen, ganz bisschen, ein ganz kleines bisschen.
Ja, also natürlich bin ich froh, dass ich die Tore erzielen durfte auch. Aber ja, am Ende haben sie nichts gebracht, leider.
Viele haben das natürlich bemerkt und sehen immer wieder deinen Torjubel, dieses angedeutete Telefonat, wo du denn auch in Richtung Himmel zeigst. Man sieht das jetzt hier gleich auch nochmal. Das ist ja diese Reminiszenz, möchte ich sagen, an deinen Vater, in Richtung deines verstorbenen Vaters. Wenn man so einen Jubel macht, dann geht ja dann doch eine Sekunde etwas in einem vor. Das passiert ja nicht nur automatisch. Was geht da in dir vor, wenn du diese Verbindung suchst zu deinem Vater?
Ja, erstmal bin ich meinem Vater natürlich extrem dankbar, dass er mit mir erstmal Kopfballtraining gemacht hat, als ich noch klein war, weil ich tatsächlich dank ihm so kopfballstark geworden bin, wie ich es jetzt auch bin. Auch immer wieder weiterzumachen. Mein Papa war auch immer ein Stehaufmännchen, was ich von ihm einfach auch übernehmen durfte und auch konnte über die ganzen Jahre, über den Verlauf meiner Karriere. Und ist demnach natürlich dann auch ein gewisser Gruß an ihn, auch Danke zu sagen, dass er mir immer den Rücken gestärkt hat und für mich da war in den ganzen Situationen.
Und das, obwohl du und auch dein Bruder nie Schalke-Fan gewesen bist.
Richtig.
Achso, das ist immer beim Revierrivalen, bei Dortmund eher angedockt. Ne?
Ja, richtig.
Und Papa war Schalke-Fan, großer Schalke-Fan und hat euch auch immer mitgenommen und sowas. Das ist natürlich.
Ja, das stimmt. Aber wir sind immer klargekommen, wenn Derby war. Also es ist nie was zwischen uns passiert.
Bei der Europameisterschaft habt ihr als Team den Titel geholt. Jetzt bei der Weltmeisterschaft?
Fast.
Fast. So, jetzt, im Finale, sagen wir es mal so, sorry. Jetzt bei der Weltmeisterschaft hat es nicht geklappt. Was war jetzt anders? Was hat da nicht so geklappt wie bei der Europameisterschaft?
Ja, erstmal sind wir nicht so richtig in diesen Flow hineingekommen, diesen wahnsinnigen Teamspirit, diese Euphorie, die wir bei der Europameisterschaft mit dem ersten Spiel entfachen konnten, haben wir leider mit dem ersten Spiel nicht geschafft, aber auch einfach mit dem Hintergrund, dass jede Spielerin schon auch bewusst war und klar war, dass ja, wir haben 6-0 gewonnen. Aber es war, ohne despektierlich zu wirken, gegen Marokko und nicht gegen Dänemark, was einfach auch nochmal ein Unterschied ist. Und uns war einfach auch klar, es war trotzdem kein gutes Spiel. Und dann ist es schwierig, natürlich so einen Flow dann entwickeln zu lassen, so einen Geist entwickeln zu lassen. Das muss dann einfach von selbst entstehen. Und das macht dann natürlich was mit einer Mannschaft. Und ebenso hatte man dann auch eine gewisse Unsicherheit in den Spielerinnen, hatte ich das Gefühl, weil man nicht so richtig reingekommen ist als Mannschaft. Es haben viele Kleinigkeiten gefehlt. Wir waren nicht gut im Passspiel, was uns sonst ausgezeichnet hat. Wir waren auch gegen den Ball normalerweise extrem aggressiv und gallig, diesen Ball auch frühzeitig immer wieder auch erobern zu wollen. Und das sind so Situationen, die dich dann dahin bringen, dich in so einen Flow hineinzuspielen. Das hat total gefehlt. Woran es jetzt am Ende komplett auch gelegen hat, ist man noch in der Analyse, die einfach gerade auch noch ausgearbeitet wird. Und das ist einfach schade, weil ich persönlich weiß, und ich glaube, das wissen grundsätzlich auch ganz, ganz viele, dass eine wahnsinnige Qualität in dieser Mannschaft steckt. Und das ist dann so traurig und so enttäuschend, dass man das dann in den entscheidenden Spielen nicht auf den Platz bekommt.
Es ist ja in Deutschland momentan so eine eigenwillige Stimmung. Also jetzt sagen wir mal, lassen wir das Politische mal außen vor. Auch Inflation lassen wir auch mal außen vor. Aber bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft keine Medaille. Mhm. Der Herrenfußball liegt gefühlt am Boden. Die Frauen kommen ohne Erfolge von der Frauenfußball-Weltmeisterschaft nach Hause. Welche Rolle spielt denn in diesem Fall auch Leistungsbereitschaft?
Ja, natürlich eine große. Also ohne Leistungsbereitschaft oder ohne die Bereitschaft generell auf den Platz
zu gehen. Also so bis ans Limit zu gehen, meine ich. Ne? Also so richtig rein.
Ja, voll. Ne? Da brauche ich ja nicht an einem Turnier teilnehmen. Wenn ich die nicht mitbringe. Aber ich kann der Mannschaft die Leistungsbereitschaft wirklich nicht absprechen. Also ich finde schon, dass sie sich da grundsätzlich reingeschmissen haben und dass sie es wirklich versucht haben. Aber wir haben es einfach dann auf dem Platz im Kollektiv als Team nicht geschafft, weil ich glaube, jede Spielerin viel mit sich auch zu tun hatte, weil man einfach eine gewisse Unsicherheit hatte, weil gewisse Automatismen gefehlt haben. Und das ist dann schwierig, als Kollektiv dann auch voll auf den Platz zu gehen und handeln zu können. Und das ist dann leider bei der Weltmeisterschaft bei uns so gewesen.
Beim Thema Leistungsbereitschaft oder Druck auch, den man möglicherweise auch braucht, viele denken so, dass man Druck braucht, um Leistung bringen zu können, gibt es eine Kampagne vom Deutschen Fußballbund, die sich an Kinderfußball wendet. Und die möchten wir Ihnen mal zeigen, die eher, sag ich mal so, den Spaß am Spiel in den Vordergrund stellt.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Ist das der richtige Weg, deiner Meinung nach, so auf diesen Spaßfaktor zu gehen und gar nicht mehr so die Leistung und das Vorankommen in den Vordergrund zu stellen?
Ich finde teils, um ehrlich zu sein. Also natürlich muss der Spaß voll im Vordergrund stehen. Da bin ich grundsätzlich voll dabei, weil ohne Spaß werden die Kinder, gerade Kinder im jungen Alter, dann schnell dem Fußball den Rücken kehren. Von daher finde ich das gut und ich verstehe auch den Ansatz, dass natürlich im 3 gegen 3 beispielsweise einfach auch jeder Spieler oder jede Spielerin einfach mehr in die Ballkontakte kommt, um den Spaß auch oder den Ball an sich am Fuß zu haben, einfach mitnehmen zu können in dem Sinne. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass die Kinder im frühen Alter auch lernen sollten, in Wettkämpfe zu kommen, also zu lernen.
Sich zu messen auch.
Genau, mit anderen, sich zu lernen, zu messen, was heißt zu gewinnen, was heißt zu verlieren. Das ist ja schon auch wichtig für Kinder in ihrer Entwicklung. Und von daher bin ich teils ein bisschen kritisch dem gegenüber. Aber auf der anderen Seite, was den Spaßfaktor angeht und viele Kontakte in dem Sinne angeht, finde ich schon ganz gut.
Du hast in deinem Buch, dann zeige ich es eben auf dem Platz, da hast du viel auch drüber geschrieben, über deinen Kampf, über deine Kampfbereitschaft auch. Ich möchte mal ein paar Bilder zeigen von, du hattest eine Verletzung und bist dann, weil das sehr kompliziert war, bist damit ins Wasser gegangen, möchte ich fast sagen. Du hast also Wassertraining gemacht. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was das für eine Anstrengung war. Das sieht ja, sieht schon mega aus. Das war schon in Wolfsburg. Ne? Also das ist sehr schwere Verletzung und dann aber ab ins Wasser. Ne?
Ja, genau. Also ich durfte noch zu dem Zeitpunkt noch nicht laufen. Also ich hatte, wenn man es ganz genau nimmt, noch keine richtige Vollbelastung, um ins Lauftraining zu gehen. Und im Wasser kann man unfassbar gut Ausdauertraining trainieren. Und ich hätte nie gedacht, dass man im Wasser schwitzen kann. Aber ich konnte das definitiv und das ist brutal anstrengend. Ich gehe sehr ungern so ins Wasser, zum Planschen und zum Schwimmen hin und wieder schon. Aber was Reha-Maßnahme im Wasser angeht, macht absolut keinen Spaß, weil es fast anstrengender, als wenn ich irgendwelche Läufe machen muss.
Ja, aber da sind wir genau beim Thema. Du hast es auf dich genommen, du hast es gemacht, du hast dich da durchgekämpft, weil du es ja auch wolltest. Du wolltest diesen Kampf annehmen, um halt wieder an die Spitze zu kommen.
Ja, absolut.
Ist das auch etwas, was du als Vorbild verstehst?
Ja, definitiv. Also es fängt ja eigentlich schon in meinen frühen Jahren an, wo ich mit den Jungs zusammenspiele und man da eher belächelt und gehänselt wird, dass man Fußball spielt und dann noch mit Jungs zusammen, wo man sich immer wieder beweisen musste, dass Mädchen auch Fußball spielen können, dass ich gut bin, dass ich vielleicht sogar besser bin als meine Gegner. Und das hat sich eigentlich so durch meine Karriere ein bisschen durchgezogen, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Und ich meine, das Thema belächelt zu werden oder dass immer noch gesagt wird, Frauen sollten keinen Fußball spielen, haben wir leider ja auch heutzutage noch, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Aber na klar, auch nach Verletzungen dann. Die Verletzung war natürlich extrem mit dem Knorpelschaden, wo viele mich schon abgeschrieben haben. Und was ich in dem Fall dank Social Media wahrgenommen habe und ich dadurch meinen großen Traum und mein Ziel, nämlich die Europameisterschaft zu spielen, meine erste Europameisterschaft zu spielen, dann auch voll und ganz in Angriff genommen habe. Und auch da ist dann quasi der Titel meines Buches wieder aufgekreuzt, nämlich da zeige ich es euch auf dem Platz. Und ja, ja. Das hat Gott sei Dank ganz gut funktioniert.
Es ist manchmal sehr faszinierend. Man sieht euch immer nur, meistens jedenfalls, auf dem Platz im Spiel. Aber wie viel Schweiß, wie viel Tränen, wie viel Kampf, innerer Schweinehund, Überwindung und so weiter dazugehört, abseits des Platzes, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist ja
ganz, ganz viel.
Sind ja tagelange Trainingseinheiten, Wahnsinn. Was machen eigentlich, um mal dieses Deutschlandbild mit, naja, es läuft nicht so richtig, was machen eigentlich andere Nationen besser, wie zum Beispiel Spanien, dass es da besser läuft bei denen, im Fußball jetzt allgemein?
Und ich bin da natürlich nicht in den kompletten Strukturen drin. Aber was jetzt in den letzten Jahren natürlich auffallend ist, dass sie gerade so Real Madrid, Real Sociedad, ich glaube Levante ist jetzt auch in der Champions League unter anderem vertreten, Barca sowieso in den letzten Jahren, dass sie da extrem viel investiert haben und dass man auch in der Förderung da auch sieht, wenn man auch in der Jugend schon sieht, wie die Mädels Fußball spielen, da ganz, ganz viel investiert wird. Und dementsprechend kommen da auch viele, viele Mädels nach, die einfach schon extrem gut ausgebildet sind. Und das habe ich bei uns manchmal nicht so ganz das Gefühl, dass wir eher suchen müssen, dass wir da jetzt noch mal irgendwo ein Talent finden. Und da, glaube ich, arbeiten die anderen Verbände gerade ein bisschen besser als wir.
Vielleicht suchen die auch besser. Das kann auch sein, ne?
Das vielleicht auch, wer weiß.
Ja, Poppy. Poppy ist schon dein Lieblingsname irgendwie auch, oder?
Ja, so nennen mich die meisten eigentlich, ja, mit denen ich zu tun habe.
Was ist noch mal passiert, als du bei Silvia Knight, als die Trainerin war, das erste Mal bei der Nationalmannschaft aufgekreuzt bist? Guten Tag, ich bin Poppy.
Ja, nee, du bist nicht Poppy. Okay, wer bin ich dann? Ja, du bist jetzt die Alex, weil Poppy ist ein bisschen zu kindlich.
So.
Ja, und somit hieß ich nicht mehr Poppy, sondern dann Alex.
So, aber es hat sich trotzdem doch durchgesetzt, ne?
Ja, völlig in Ordnung.
Du bist im Bott groß geworden, ne?
Ja.
90er Jahre im Bott in Witten, nicht? Wie ist das passiert, dass du als Mädchen beim Fußball gelandet bist?
Dank meines Papas und dank meines Bruders in dem Fall. Die haben beide Fußball gespielt und dementsprechend bin ich eigentlich seit meiner Geburt auch auf dem Fußballplatz groß geworden sozusagen und hatte eigentlich gefühlt keine Wahl, irgendeine andere Sportart zu machen.
Ja, ja. Und welchen Vorteil, du hast das eben schon angedeutet, welchen Vorteil hatte das für dich, dass du auch mit Jungs gespielt hast, also mit jungen Mannschaften trainiert?
Erstmal, glaube ich, sieht man das an meiner Körperlichkeit, wie ich auch Fußball spiele. Wie ich
sag mal,
teilen,
durchsetzungsstark.
So kann man das auch ausdrücken.
Ja.
Dann natürlich durch die Art und Weise, dass ich mich immer wieder durchsetzen musste auch meine Mentalität. dass ich immer wieder weitermachen will, dass ich bis zuletzt eigentlich dieses Spiel irgendwie versuche zu gewinnen oder zu drehen oder wie auch immer. Das sind, glaube ich, so die zwei Punkte, die mich am meisten mitgenommen haben.
Das kann man ja nicht nur für Jungen oder für Herren denen zuschreiben, dass die nur gewinnen wollen, Frauen nicht gewinnen wollen. Nee. Aber du wolltest natürlich den Jungen zeigen, dass du genauso gewinnen kannst. Das ist so
absolut
wahrscheinlich dieser
Oder vielleicht sogar besser mit.
Oder sogar besser sein kannst. Ne?
Ja, ja.
Was hat deine Familie auf sich genommen, um dein Fußballtalent weiter zu fördern?
Boah, extrem viel Zeit haben die auf sich genommen. Sie haben mich von A nach B gefahren, gerade dann, als ich die Vereine auch gewechselt habe. Wir sind mindestens eine halbe Stunde bis nach Recklinghausen gefahren, als ich dahin gewechselt bin. Als ich nach Duisburg gewechselt bin, mussten wir locker eine Stunde fahren, wenn nicht sogar ein bisschen länger, je nach Verkehr auch. Und da ist schon extrem viel Zeit auch im Auto dann draufgegangen, wo mich meine Eltern dann hingefahren haben, zu Länderspielen oder zu Lehrgängen. Da haben die mich echt extrem immer unterstützt und vor allem auch, dass ich überhaupt weitermache mit Fußball. Weil ich eine kurze Phase hatte, wo ich von den Jungs zu den Mädchen wechseln musste, in dem Fall. Mhm. Da wollte ich nicht. Ich wollte nicht bei Mädchen spielen.
Warum nicht?
Ich war sehr naiv früher und habe tatsächlich auch dieses blöde Weltbild gehabt, zu sagen, Mädchen können kein Fußball spielen, mhm, weil ich nie über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Und ich war da gefühlt irgendwie die Einzige, wo ich wusste, dass ich Fußball spielen kann. Und da haben mich meine Eltern Gott sei Dank mit meinem alten Trainer auch hingetriezt, hingeschubst sozusagen. Hey, schau es dir mal an. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, hörst du auf oder nicht. Und es ging ganz schnell. Ich war eigentlich beim Training, habe gesehen, was die Mädels konnten und dachte, oh cool, die spielen genauso Fußball wie ich,
ja.
Dann mache ich mit. Und Gott sei Dank ist es so passiert, denn sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen.
So, und dann bist du, Duisburg hast du lange gespielt, dann bist du irgendwann zum VfL Wolfsburg gewechselt. Und das ist natürlich auch gerade im Frauenfußball ein großer Verein. Mhm. Warum musstest du da, ich glaube, das ist so, du musstest da tatsächlich auch eine Ausbildung machen, ne?
Ich wollte eine Ausbildung machen, vor allem. Also das war schon so ein bisschen die Prämisse, zu sagen, okay, wenn ich den Verein wechsle, will ich auch eine Ausbildung machen. Weil es zu den Zeiten noch so war, dass du jetzt nicht wirklich davon leben konntest. Und dementsprechend war es mir extrem wichtig, mir da ein zweites Standbein auch aufzubauen. Und deswegen habe ich die Tierpflegeausbildung dann noch angefangen.
Ja, erzähl doch mal, warum denn eigentlich Tiere?
Ich bin mit Tieren eigentlich immer aufgewachsen. Ich komme auch aus einer, also meine Familie ist auch eine Jägersfamilie. Wir sind immer mit Hunden aufgewachsen und mit Pferden und allem drum und dran. Und deswegen hat mich eigentlich die Natur und Tiere immer und immer wieder begleitet. Und da habe ich mich dann so entschieden, nach einem Praktikum damals im Duisburger Zoo, zu sagen, hey, das will ich machen.
Was lernt man da so als Tierpflegerin? Lernt man da mit allen Tieren umzugehen? Große Tiere, kleine Tiere, gefährliche Tiere, ja, ungefährliche Tiere?
Ja, alles. Also alles Mögliche. Von kleiner Maus oder auch Insekten bis hin zu Löwen, Tiger, Giraffen, Nashörner, Elefanten. Mhm. Also wirklich extrem viel.
Und ich meine, man muss auch mal füttern, ne? Man muss auch mal füttern. Da muss auch Futter hergestellt sozusagen werden, ne?
Leider, ja. Es hat auch seine Schattenseiten.
Es hat, also der Hamster fühlt sich nicht unbedingt nur wohl.
Wir waren Meerschweinchen.
Oder Meerschweinchen.
Meerschweinchen. Ja.
Ja, mein Gott.
Gehört leider dazu. Also ich glaube, man entnimmt dem Buch schon auch, dass ich das definitiv nicht gerne gemacht habe.
Ja.
Aber es gehörte zur Ausbildung dazu. Und
die Raubkatzen haben es gedankt.
Wenn ich es nicht machen muss, dann gebe ich das auch gerne den Kollegen ab.
So, Patscha, dein Hund?
Patch,
dein Hund. Wie hat der die Zeit ohne dich verdaut? Jetzt, als du in Australien, Neuseeland warst?
Sehr gut. Ja, der war in sehr, sehr guten Händen, wo ich wusste, dass er gute Beschäftigung bekommt, dass er gute Pflege bekommt, auch Futter bekommt.
Ja, ja.
Und dem geht's sehr, sehr gut. Den habe ich mit offenen Armen wieder empfangen.
Ich habe das Gefühl, du bist nach diesem Urlaub, nach dieser Auszeit, du bist wieder voller Kraft, voller Elan. Also eigentlich kann es langsam wieder losgehen mit der Saison, oder?
Geht's ja auch fast wieder.
Ja, also, dann wünsche ich dir viele, viele Tore. Ne?
Ja, vielen Dank.
Viel Spaß und weiterhin große Erfolg und wir sehen uns gerne jederzeit hier wieder.
Dankeschön, ja.
Alexandra Popp, danke dir.
Bis dann.
Morgen wird es lecker mit Rezept, Fernsehkoch und Tester. Sie kennen ihn, Christian Rach kommt und zwar mit seiner Auslegung von deutscher Küche. Klassische Sachen. Morgen mit Christian Rach. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, bis morgen.